Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Medienlos, der Podcast aus Berlin, heute mit der Ukraine-Sendung. Sagt man eigentlich Ukraine oder Ukraine? Ukraine klingt irgendwie so ein bisschen besser.
Ukraine. Ich sag beides manchmal irgendwie.
Ich auch. Also, weil wir beides sagen und das die Sendung ist, dann startet sie jetzt einfach. So, mit knalligem Intro geht's los. Die Ukraine-Sendung beginnt heute und alle werden es mitbekommen haben, der Ukraine-Konflikt läuft und wir müssen uns darüber unterhalten, weil es uns alle betrifft.
Ja.
Und also Eingangsfrage, ich habe eine Frage, die ich am Schluss stelle, deswegen möchte ich da nicht so rein. Und wenn du in deinem Kopf kramst, seit wann beginnt für dich der Ukraine-Konflikt?
Naja, jetzt erstmal so aktuell wieder erst seit diesem Jahr. Dazwischen ist es eine ganze Zeit in Vergessenheit geraten.
Das ist aber, nämlich der Punkt. Ja. Der war nämlich gar nicht, also der war auch nicht weg oder ja. Wir haben es vergessen. Seit 2014 ist die Sache ja ein bisschen heißer.
Ja.
Losgegangen ist
aber,
das.
Aber da war es halt für mich, das war da irgendwo anders, ne? Und nicht so, das ging ja um ein kleines Gebiet,
genau.
Die Krim. Und anfangs wusste kaum einer noch, wo die Krim ist. Hat jeder mal einen Atlas nachgeschlagen oder eine Landkarte gesehen und gesehen, ach, oh, da ist die Krim, weit weg. Ne?
Donetsk,
aber, Krim. Aber jetzt ist es irgendwie präsenter, näher.
Ja, und was mich wundert ist, dass es ja nicht so weit weg ist. Also man ist so, die Ukraine, ja, das ist so, in so einem Kopf ist die unglaublich weit weg. Und auf einer Karte betrachtet sind das 1000 und ein bisschen Kilometer. Das ist dicht.
Ja, das ist ganz von hier schön nach dicht. Italien.
Das ist ganz schön dicht.
Und wie viele Leute sind schon mal mit dem Auto nach Italien gefahren? Ne?
Ja, ich. Aber, so. Aber der Punkt, es ist so unglaublich dicht dran. Ja. Und das und was viele jetzt auch sagen, was Experten sagen, ist, dass es etwas darstellt, was man eigentlich auf lange Sicht ausgeschlossen hatte. Also so kriegerische Handlungen in Europa. Und gut, wenn man jetzt diese klassische Auslegung Asien, Europa, dann nimmt man ja die Moral zu Hilfe und so weiter, dann ist das, ist jetzt nicht für mich so Zentraleuropa, ist es nicht, aber es ist schon sehr nah dran. Aber wir müssen mal kurz auf den Rückblick kommen und wir müssen mal auf ein paar kleine Sachen kommen, die da noch, vielleicht müssen wir ein bisschen die Entstehung. Wir werden das in aller Kürze abarbeiten, weil über die Entstehung wird jetzt gerade ganz viel gesprochen, aber man muss vielleicht nochmal hinter 2014 gehen. Und zwar, wenn man, und ich hatte schon erwähnt, eigentlich beginnt die ganze Geschichte in ihrer Entstehung 1991. Die Sowjetunion bricht zusammen. Jelzin ist der russische Präsident. Und Jelzin ist bekanntermaßen dem Alkohol ein wenig zugeneigt gewesen. Und war auch aus der Nachbetrachtung wahrscheinlich der Verramscher dieser Geschichte. Also der hat alles verramscht, was da war.
Ja, das Bild, was mir immer so vor Augen ist, wo er hier in Berlin dann zu Besuch war und dann
Und dirigiert hat.
Das Polizeiorchester, das war ja noch der Nachfolger von meinem Opa, der das dirigiert hat. Den kannte ich halt auch sehr gut und es kam halt sehr bizarr rüber.
Genau, und das für so einen mächtigen Mann, der auf Atomwaffen sitzt, ne? In welchem Zustand die auch immer zu der Zeit waren. Und jedenfalls beginnt das Ganze 1991 und die
Kann ich dich mal kurz unterbrechen? Weil ich würde nur eine kleine Anekdote so nochmal davor sagen, weil also für die Russen in der Geschichte war der Höhepunkt ihrer Geschichte der Ende des Zweiten Weltkrieges. Da waren sie die großen Gewinner. Sie haben alles gewonnen, die Gebiete und. Wir waren die Verlierer.
Ja.
1990 änderte sich das komplett, weil wir galten als die großen Gewinner, dass wir jetzt die Wiedervereinigung haben und das, so wie du sagst, das russische Reich ist da komplett zerbrochen. Da haben die eigentlich genau ihren Tiefpunkt, also genau entgegengesetzt zu dem, was unsere Geschichte
nicht nur eigentlich
so ausmacht. Ne?
Nicht nur das, sie wussten, dass das deutsch-russische Verhältnis nach dieser langen, sagen wir mal, Belagerung auf einem gewissen Minuspunkt ist. Und sie hatten natürlich Angst davor, dass aus einem Moment der Vergeltung, der Rache, sozusagen sich dieses wiedervereinte Deutschland komplett gegen Russland stellt. Es ist im Nachhinein ein bisschen komisch, weil wir, egal wie, schon Ewigkeiten Gas und Erdöl aus diesen Bereichen beziehen. Also Handelsbeziehungen mit Russland haben auch schon zu Zeiten des Kalten Krieges. Das ist alles also nicht jetzt entstanden. Also komisch, dass man da so eine Angst hatte. Und wenn man sich mal so wir sind 93, 94, wir haben schon ein paar Mal erwähnt, waren wir bei der Bundeswehr, da gab es so etwas wie ein Feindbild eigentlich nicht mehr. Man wusste eigentlich nicht, wer gegen wen. Ne?
Ja,
das waren sehr künstliche Momente und ich glaube 1991 eine Angst zu haben, dass sich Deutschland sozusagen remilitarisiert und sich dann gegen Russland stellt, war fast ein bisschen relativ, da hatte keiner so richtig Bock drauf.
Nee, und vor allen Dingen, also damals, als wir dann da bei der Bundeswehr waren, wurde auch nie irgendwie so gepredigt, dass wir ein Feindbild hätten.
Nee.
So, ne? Also
so, dass wir, man wusste auch gar nicht genau, gegen was man verteidigt. Also gegen wer soll denn der Aggressor sein?
Natürlich galten die Russen immer noch nicht so als
Freunde.
Ne? Aber man hat jetzt nicht so das Gefühl, dass das irgendwie eine Bedrohung wäre. Also das ist jetzt so eine Existenz nebeneinander sozusagen.
Nein, genau. Ne? Sehe ich genauso. Aber wenn wir jetzt auf 1991 zurückblicken, wenn wir jetzt geopolitische Interessen, und die muss man ja, hat ja jedes Land, wie die NATO-Osterweiterung war natürlich, die dann passierte automatisch. Also die einige Länder, die baltischen Republiken sind, haben sich autonomisiert, sind eigene Staaten geworden, haben sich überlegt, ob sie besser in das europäische System passen, teilweise EU-Verbindungen aufgenommen und. Und natürlich auch teilweise Polen ist in der NATO, auch ein Nachbarland, was plötzlich sehr dicht kommt. Also geopolitisch betrachtet ist man Russland sehr nahe gekommen mit der NATO. Und ich weiß, auch wenn es ein Putin-Beispiel ist, das Theoretische darf man ruhig mal anbringen. Natürlich, als Russland auf Kuba Raketen stationieren wollte, gab es auch, also ich finde, das ist so eine Wiederholung der Kuba-Krise, bloß in einer Richtung. Da gab es auch Befindlichkeiten. Also wenn sich zwei Sachen so dicht kommen, dann ist das ein Problem. Es wird immer erzählt, man hätte ihnen versprochen, dass es keine NATO-Osterweiterung für die Wiedervereinigung gibt. Dieses Versprechen, also es gibt ganz viele Experten und es ist natürlich schwierig, weil ein Herr Genscher nicht mehr lebt und. Dass es so ein Versprechen gegeben hat, bezweifeln heute sehr viele, weil es wäre gar nicht haltbar gewesen, weil wie kann man denn ein Versprechen für fremde Staaten geben?
Ja,
also heute stehen viele und sagen, wie soll ich denn versprechen, ob Polen in die NATO eintritt?
Und wer verlässt sich denn heute auf ein Versprechen? Genau. Also es wird doch alles vertraglich irgendwo festgehalten.
Genau.
Da würde sich doch keiner drauf einlassen. Ja, ich verspreche dir aber. Ist vollkommen egal. Also da wird ein Vertrag gemacht denn darüber.
Genau.
Kann ich mir nicht vorstellen, dass...
Und selbst unsere Wiedervereinigung, 2+4 Verträge. Also wir haben ja über alles...
besprochen darüber.
Alles. Genau. Und ich glaube auch, dass dieses Versprechen... ist völlig unhaltbar. Mhm. Also da hat sich wahrscheinlich wenn damals ein Präsident da saß, da hat er sich aus seinem Verständnis über Staatenführung darauf eingelassen. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass ein deutscher Außenminister das Versprechen gegeben hätte, zu sagen, ja, also ich werde die Letten schon davon überzeugen, dass sie nicht in die EU
gehen. Zumal wir damals ja nicht die Position hatten in der Welt. Nein. Also wir waren ja eigentlich immer noch unter Alliiertenrecht, genau, wo sie da verhandelt haben. Das heißt, die haben uns ja eigentlich noch gar nicht so als autonome oder selbsthandelnde
wirtschaftlich Nation war Deutschland immer eine Größe.
Ne? Ja, das schon, aber...
Aber nicht in der Weltpolitik und schon mal gar nicht diese Position, die man Deutschland jetzt so in Europa zuschreibt, die war noch lange nicht da. Also hätte man sich damit wem unterhalten oder hätte man sich mit Frankreich unterhalten oder mit Großbritannien in Europa? Also man hätte sich doch da nicht mit Deutschland über NATO-Geschichten unterhalten.
Nee.
Also wir waren ein Land, auf dessen Boden Raketen stationiert wurden.
Ja.
In der Nachrüstung.
Großbritannien, Frankreich, Amerika wären dann die Nationen gewesen, mit denen man sich unterhalten hätte.
Genau. Also, dass da so ein Versprechen ist, ist relativ unwahrscheinlich schon fast. Also, wir waren alle nicht dabei. Mhm. Aber trotzdem, ich halte es aus meiner Betrachtung für ein bisschen komisch. So, dann gehen wir ein Stück weiter. Und dann war es 2014. Und dann ging das in der Ukraine los, die Annexion der Krim, Krieg im Donbass und so weiter. Das halte ich noch gar nicht, dass man in diesem
Grenz... Können wir hier Krieg sagen?
Ja, wir schon.
Wir dürfen sagen.
Wir können es kriegen. Ja, nee, ist auch für Leute, also für alle lieben Querdenker und Demonstranten, die sich mit Schildern hinstellen und sagen, sie würden hier in einer Diktatur leben, weil sie geimpft werden müssen. Die können sich gerne jetzt mal Berichte aus Moskau ansehen. Wenn man da ein Schild hochhält, egal was draufsteht, wird man weggefangen. Und man kann sogar ein leeres Blatt hochhalten, wird man weggefangen.
Also, ich habe heute gerade gelesen, also die ersten Verurteilungen waren jetzt für die, die es Krieg genannt haben, die wurden genauso hart bestraft wie Doppelmord. Also
ja, gut. Das ist auch verständlich. Wort Doppelmord reimt sich auch. Ja. Also ist doch ganz klar. Da bin ich doch voll dabei. Aber ja, jedenfalls gab es den Krieg im Donbass und das halte ich noch alles für, also man muss sich klar machen, die Ukraine ist ungefähr doppelt so groß wie die Bundesrepublik Deutschland von der Fläche. Das hat denen alles nicht gefallen in der Ukraine, aber man hat ja gemerkt, sie haben noch nicht zurückgeschlagen militärisch. Mhm. Also es gab da ein Abhaken. In der Nachbetrachtung. Wo es aber zu weit geht, und das ist, wo Putin da gängige Fehler macht, er hat sogenannte freiwilligen Milizen, pro-russische Milizen aufgebaut und hat dort in diesem Land, auf diesem Boden, so eine Form von Partisanen, Fremdlegionärskrieg geführt mit Truppen, die er aufgebaut hat. Und da ging es mir schon zu weit. Viele sagen, und da ist eigentlich jetzt auch eine Frage, wie du es siehst. Viele sagen, Putin hat ja kein Geheimnis daraus gemacht, wo er hin möchte. Er hat immer vom Aufbau von einer Reaufbau des Sowjetischen Reiches, auch der UdSSR oder einer bestimmten Form davon. Deswegen auch die Angst, dass er in Nachbarstaaten, Georgien und so weiter wieder einfällt. Glaubst du, dass das ein Interesse von ihm ist?
Ja, weiß ich nicht, ob er so in so einer Midlife-Crisis ist, so. Und ich denke so, ich bin jetzt in einem Alter, wenn ich jetzt noch irgendwie in die Geschichtsbücher kommen will, dann muss ich jetzt loslegen oder keine Ahnung.
Ich finde es schwierig. Ich finde, Landgewinn hätte er einfacher haben können. Und dazu verhält er sich auch nicht schlau genug. Also Landgewinn kann nicht das Thema in der Ukraine sein, weil dann wäre er nicht mit 150.000 Soldaten einmarschiert, sondern mit 1 Million, die er gehabt hätte. Also diese Armeegröße, wirkt schon gar nicht darauf aus, dass er dieses Land besetzen möchte, weil das geht gar nicht mit dieser Größe.
Ja, ich hatte irgendwas gehört von momentan so 20% der russischen Soldaten in der Ukraine angeblich.
Na, ich glaube, die realen Zahlen wird er uns nicht nennen, aber nur mal als Vergleich, als man im Zweiten Weltkrieg.
Aber es würde auch bedeuten, dass, also wenn sich 20%, nehmen wir mal an, 20% der russischen Soldaten in diesem kleinen Grenzbereich zur Ukraine befinden, gemessen an dem Gesamtgrenzbereich von Russland, sind die anderen Grenzen ganz schön unterbesetzt eventuell dann,
oder? Das ist ja das große, das glaube ich auch die große Angst dieses ganzen Themas, Geopolitik, ne? Dieses Land verfügt über eine riesige Außengrenze und es zu schützen ist gar nicht so einfach und das wird seiner, aber der Punkt ist, ich glaube, wie gesagt, ich glaube nicht, dass der Einmarsch ein Thema ist, weil wenn man es mal vergleicht im Zweiten Weltkrieg, der Einmarsch in die Sowjetunion von Hitler aus, es waren 2,5 Millionen Soldaten, die diesen Angriff vollführt haben. Also wir
Dann waren sie auch vor ein paar Tagen nur ausgegangen eigentlich, ne?
Ja gut, ich weiß auch nicht, ob da eine Landkarte überhaupt gelesen wurde oder interpretiert wurde.
Keine Ahnung, oder Wetterdaten, weil was ich letztens gesehen hatte, da wurde ja dann auch von der Berliner Bevölkerung oder von der deutschen Bevölkerung aufgefordert, dass sie Winterstiefel spenden sollten für die Truppen in Russland, die da einmarschiert sind, weil die losgeschickt haben ohne entsprechende Winterbekleidung. Und dass ein russischer Winter kalt werden kann.
Da kann schattig werden, auf jeden Fall.
Hätte man wissen können.
Ja, ja. Da wurde alles mögliche. Da sollten sie alles mögliche an Kleidung und Stoffen, damit das umgearbeitet werden konnte. Aber egal. So, dann kommen wir jetzt mal ein bisschen in die Neuzeit. Also 2014 passiert das alles. Wir kennen diesen Aufstand auf dem Maidan und alles sowas. Und seitdem befindet sich dieses Land latent im Krieg. Deswegen können wir die auch nicht schocken, wenn wir sagen, ja, ist ja sehr furchtbar. Mhm. Da werden viele Ukrainer abwinken und sagen, wir befinden uns seit 2014 im Krieg. Warum kommt ihr uns jetzt damit? Und das könnte ich verstehen, ja. Und jetzt kommen wir zu der.
Aber jetzt ist natürlich massiv, ne? Also
was ganz anderes, natürlich. Aber trotz allem, jetzt kommt diese Eskalation dazu. Putin macht einen militärischen Schlag, fällt dort ein. Und unsere erste Reaktion ist, wir schicken 50.000 Helme, die gebraucht werden.
Ja.
Nicht das? Es wirkt ein wenig albern. Es wirkt ein wenig albern. Das war unsere Sache. Und dann gibt es eine schöne Sache. Und jetzt auch da, ich weiß immer nicht, wir haben ja Politiker, die sind ja alle Politikprofis. Die machen ja ihr Leben lang nichts anderes.
Ja, ja.
Manchmal, anhand der Sache, muss ich sagen, sind sie schlechter drin. Dafür, dass sie ein Leben lang nichts machen, sind sie sehr schlecht.
Ich glaube, also viele von denjenigen, die jetzt sich an dem sonnigen Teil der Regierung da wähnen, weil sie gedacht haben, ach, so, ich spiele mal ein bisschen Bundeskanzler, Außenminister, sonst was alles, denken sich so, oh, gerade ein scheiß Zeitpunkt eigentlich, diesen Job zu übernehmen.
Komisch, genau dasselbe habe ich auch gedacht. Ob die sich jetzt manchmal gewünscht hätten und gesagt hätten, also 4 Jahre Opposition wäre auch okay gewesen. Hätten wir doch den anderen überlassen.
Ja, also hättest du gedacht, eine Schlagzeile, wenn ich dir die vor ein paar Jahren vorgelesen hätte, in die Bundeswehr sollen, was waren das, 100 Milliarden?
100 Milliarden.
100 Milliarden investiert werden.
Genau.
Und ich hätte gesagt, rat mal, welche Partei dann da an einer Regierung ist.
Aber ist es nicht.
Wären dir als erstes die Grünen mit eingefallen? Natürlich, ne?
Natürlich. Kriegsführende Parteien, jetzt muss man aber mal zurückblicken. Immer wenn irgendwelche kriegerischen Auseinandersetzungen waren, Kosovo, Somalia, Tralala, Sülz, dann waren rot-grüne Regierungen und da mussten die Krieg führen. Also witzigerweise, das ist aber auch leider das.
Aber 100 Milliarden.
Weißt du, wie viel die Bundeswehr jedes Jahr ausgibt?
Ja.
52 ungefähr Milliarden. Jedes Jahr. Da fragt man sich natürlich, wenn man jedes Jahr 52 Milliarden ausgibt und jetzt 100 Milliarden dazu bekommt, da fragt man sich langsam, darf man da nicht die Frage der Verwendung stellen, so langsam? Also es ist ja lange nicht mehr so ein großes, wie man so schön sagt, stehendes Heer, wie noch zu Zeiten des Eisernen Vorhangs.
Ja.
Aber schon bei uns, schon 93, 94, war es doch teilweise eine prekäre Ausrüstungslage.
Ja, also ich kann mich daran erinnern, wir haben ja auch immer Wachdienste gemacht, ne, damit wir dann halt auch entsprechende Dienstausgleichstage bekommen. Und dann ging es ja auch darum, man musste halt für die Wachdienste immer vorzeigen in seinem Schießbuch, dass man bestimmte Wachschießen hieß das,
glaube ich.
Ne? Und also meins war dann eigentlich schon überfällig, aber es gab keine Munition.
Ich habe mich mal gewundert, man hätte mich ans Leicht wachschießen können.
Ja,
ich wäre sofort wach geworden. Also, egal.
Nicht, aber also da war ja schon alles auf runtergefahren. Und das war 93, 94. Und ich vergleiche das mal so.
Die Ausbildungslage, die Versorgungslage hat sich dahingehend nicht verändert.
Ja.
Im Gegenteil. Wir haben, ich mache immer mein Lieblingsspruch ist immer dazu. Teilweise verfügt die Bundeswehr über genauso viele einsatzfähige U-Boote wie du.
Mhm.
Nämlich über keins.
Ja.
Das ist manchmal die bittere Wahrheit. Wir haben die modernsten Mittel.
Mhm.
Wir haben schon, ich glaube, fast 10 dieser U-Boote, die wir selber, dieser Typ 212, haben wir nach Israel verschenkt. Lustigerweise, die fahren damit rum.
Mhm.
Das wird nicht passieren, dass sie nur in der Werkstatt stehen. Also es ist möglich, kurz gesagt. Und wir haben ein Heer, wir haben bei Flugzeugen Probleme. Jetzt wollen wir F-35 kaufen, kosten ja bloß 140 Millionen das Stück. Also nee, 45 Millionen das Stück, Quatsch. Ja, super Schnäppchen. Ich weiß nicht, eine Staffel hat 6 Flugzeuge. Ist ja super, wenn man von den 100 Millionen schon mal 250 verplant hat.
Ja.
Ist also sehr traurig alles. Aber wie gesagt, uns kann man damit nicht schocken. Wir kennen diese Versorgungslage aus eigener Erfahrung.
Ja, aber es ist halt so, wenn man beim Auto 30 Liter verfährt und immer nur 25 nachtankt, dann wird die Reichweite immer weniger irgendwann. irgendwann
schön, dass du das Thema Tanken kommst, aber das machen wir danach. Ja. Nee, der Punkt ist, und was ich aber, wir hatten ja das Thema, wo ich gesagt habe, ich sehe da keine Politprofis und mein Lieblings, also der mich auch auf Twitter gesperrt hat, ich erwähne es einmal.
Der Olaf?
Olaf hat mich gesperrt, Olaf Scholz. Verstehe ich aber auch. Und auf jeden Fall, kannst du mir mal bitte erklären, da lässt sich Olaf, wir sind per Du mittlerweile, klar, wenn wir uns sperren, sind wir per Du, da lässt sich Olaf an diesem riesigen Tisch da platzieren, diesem grotesk langen Tisch von Putin, wie albern. Und aber er kommt nicht auf die Idee. Also ich war kurz davor und denke mir, ich wünsche mir, dass er jetzt aufsteht, unter Quietschen und Scharren diesen Stuhl hinter sich herzieht und sich einfach mal neben Wladimir setzt. Und sagt, wir reden jetzt mal. Wir haben jetzt ein Thema, mein Freund. Ja. Und da kommt nichts. Und dieser sowieso, mal davon abgesehen, dass mir dieser Scholz viel zu leise ist, zu und das sage ich, beamtig, und der ist mir eigentlich zu sehr, der ist mir eigentlich von der ganzen Auftrittsform, aber Schönes, er setzt sich da mit ihm an diesen Tisch und einen Tag später fällt Saskia Esken, der Tweet des Jahres ein, den sie aber schon wieder gelöscht hat übrigens, der Tweet des Jahres, sie bezeichnet ihn als Putin-Bezwinger.
Oh ja, das hat den Putin wirklich mächtig in die Knie gezogen. Ja,
ja. Weit zurückgeworfen in seiner Regierungsarbeit. Weit
zurückgeworfen. Kurz zu dem Tisch, dieses Bild, das hat mich so dran erinnert. Kennst du auch den Film Prinz aus Zamunda, oder?
Ja, ja, wo die da mit dieser Gegensprecher.
Mit der Gegensprecheranlage, wo Mutter und wo die da ewig weit auseinander und Blumengebinde in der Mitte und sie müssen dran vorbeigucken und dann mit Gegensprechanlage unterhalten sie sich dann. Und also irgendwann rückt er dann, so wie du sagst, doch rüber und unterhält sich dann mit dem.
Genau. Und ich habe mich wirklich gefragt, warum er das nicht tut und warum er sich so abkanzeln lässt und sich so darstellen lässt. Ja. Also das ist wirklich eine Schwäche und das macht man auch nicht.
Ja, was heißt eine Schwäche? Er hat keine Stärke.
Genau. Also ich
fand, er hat auch nichts, diese Darstellung, was er stark. Also wenn du dir die Körpersprache von Putin bei den ganzen Bildern und auch bei den ganzen Zusammentreffen in letzter Zeit, das hat die ganze Zeit eine müde, lächelnde, herablassende Art über die anderen so als Ausstrahlung, so, weißt du? Also
ja, aber was soll er auch tun? Also was mich stört ist...
Ja, was sollen die anderen da tun?
Genau, also. Genau. Was mich wundert ist, wieder mal die Rolle der Medien stört mich mal wieder. Und zwar, weil wieder von vornherein in der medialen Aufarbeitung sofort festgelegt wurde, wer ist in diesem Konflikt gut und böse. Natürlich haben wir da alle eine Meinung zu. Aber wenn man ständig wiederholt wie eine Gebetsmühle, macht die Beziehung auch nicht besser. Und wenn man sich warum sollte sich Putin nach einer Lösung eines Konflikts bemühen, wenn das ganze Urteil gefällt ist? Wie kommt die Presse immer wieder dazu, Beweisaufnahme, Urteil und Verhandlung in einem Artikel und einem Satz festzulegen? Also wird mir nicht klar.
Ne? Und das über einen Lupenreinen einen Demokraten, ne?
Ja, jetzt muss ich mal dazu sagen, ich weiß, dass viele über Gerhard Schröder da eine Menge ausgekippt haben und die gesagt haben, ja, wie kann er und wie kann er das und wie kann er dies, wie kann er das? Der Mann ist Chef einer Firma.
Naja, Chef einer Firma ist er ja auch nicht richtig. Also,
nein, er ist am Aufsichtsrat. Genau, er darf an der richtigen Stelle die Hand heben.
Genau.
Dafür kriegt er eine Menge Geld.
Dafür, dass er dann noch, als er Bundeskanzler war, ein paar Entscheidungen getroffen hat.
Die das begünstigt haben.
Die ist begünstigt, ja. Zufällig. Also,
Zufall.
Also,
das sind Unterstellungen, da wollen wir uns jetzt nicht dran beteiligen.
Genau, nee.
Also, das ist ganz wichtig, dass wir sagen.
Und ganz viele Zufälle, die da zusammengekommen sind. Denn
das, aber eins muss ich auch deutlich sagen, Gerd, ich stehe nicht hinter dir.
Mm-mm. Also, aber der wird dich jetzt auch sperren.
Ich glaube auch. Aber das hoffe ich, weil dann muss ich mir von seiner Frau keine Betbilder am Fenster ansehen, wo im Hintergrund der Kreml zu sehen ist. Also ich hoffe, dass er mich sperrt. Aber auf jeden Fall ist die Geschichte ganz, ganz, also wie gesagt, muss leider da ein bisschen sagen, also jetzt von Gerhard Schröder zu verlangen, dass er den Krieg beendet, geht ein bisschen weit. Dass man sich hinstellt und sagt, ja, warum kriegt er als Ex-Bundeskanzler die und die Leistung? Weil es ihm gesetzlich zusteht. Nicht mehr und nicht weniger. Warum jetzt auch jeder antirussische Maßnahmen ergreifen muss. Ich meine, die Formel 1, das Haas-Team, hat Mazepin rausgeworfen. Einen russischen Fahrer. Ich meine, der wollte doch...
Samt Vater mit seinen Millionen,
der Sponsor da war.
Genau.
Wieso? Wollte der ein Z auf sein Auto lackieren lassen? Ja. Der Mann ist Rennfahrer. Er hat einen einfachen, das wird nicht mal durchgehen vor einem Gericht. Ich glaube nicht, dass diese Kündigung irgendwie rechtskräftig ist, dass diese Vertragsauflösung, das wird schon ganz schön teuer werden. Und jetzt glauben alle, wir haben Russland vom ESC ausgeschlossen.
Oh, ja,
werden die sich aber richtig ärgern. Also,
dann kriegen die aber auch keine Punkte von der Ukraine, ne?
Ich glaube auch nicht. Diesmal wird dieses interne russische Verhältnis doch stark gestört sein. Verstehst du, das sind so keine Maßnahmen und jetzt haut man so um sich und ich möchte nicht, dass Leute weil sie russische Staatsbürger sind, angegriffen, angefeindet oder sonst was wären. Weil man sieht doch an den Demonstrationen in Moskau, dass viele russische Menschen überhaupt nicht dahinter stehen.
Ja.
Na, also ich finde es falsch, kurz gesagt. Ich finde es auch, wie gesagt, der Umgang mit Gerhard Schröder auch falsch. Ich finde es in vielen Sachen falsch.
Viele haben ja auch gar nicht die richtigen Informationen.
Genau. Na, es wurde doch gesagt, dass Leute angerufen wurden und gesagt wurde, ja, dann wurden denen irgendwelche TikTok-Videos oder was auch immer aus der Ukraine gezeigt und die haben gesagt, das sind Fälschungen, das Propaganda, so etwas gibt es nicht. Oder dass ukrainische Menschen ihre Verwandten in Russland anrufen und sagen, wir werden hier angegriffen von russischem Militär und die lachen und sagen, ihr verarscht uns. Also wie traurig eigentlich in der heutigen Zeit. Wie siehst du, wir haben ja gesagt, wir sind da alle da oder viele Politiker wirken da so ein bisschen unfähig. Wie siehst du unsere Rolle als deutscher Staat in diesem Konflikt? Ich gebe dir mal zwei.
Auch bezogen auf die letzte Bundestagssitzung, wo der Zelensky eingeblendet wurde und danach nicht mal eine Diskussion erlaubt war.
Das kannst du gerne anführen, da also, bin ich gerne bereit, das so, finde ich ein gutes auch ein Thema.
Auch ein bisschen seltsam, dass wenn darüber gesprochen werden, also einige Parteien darüber gerne reden wollen, dass dann das komplett und dann halt zum Tagesordnungspunkt Geburtstagswünsche und sowas übergegangen wird. So ein bisschen komisch irgendwie, oder?
Ja, und das ist der Punkt. Also ja, du meinst jetzt diesen Tagesordnungsgeschichte, die ja da genannt wurde. Man muss sich mal die Situation klar machen. Ein Präsident eines im Krieg befindlichen Landes wird zu einer Schalte in den Bundestag, hält seine Rede.
Auch erst noch ein kleines bisschen verspätet, weil es noch Probleme gab.
Gut, okay.
Also ja. Oder hoffst, dass du nicht während der Übertragung vielleicht schon irgendwo eine Rakete bei ihm einschlägt oder so.
Ja. Also der Mann geht ein Risiko ein und hält eine Rede und dem Deutschen Bundestag fällt nichts Besseres dazu ein, als auf die Tagesordnung zu verweisen. Ob das nicht schon eine Bewertung und eine Haltung gegenüber diesem Land ist, die gut in 50.000 Helme passt und in unnutzbare Waffen und quasi defekte Waffen bis hin zu, also da will man gar nicht so weiterfinden. Was aber noch viel schlimmer ist, wir nehmen weiter aus einem Mangel heraus Waren dort ab. Meine Frage ist, beteiligen wir uns da nicht als Kriegskassenfüller?
Ah, du meinst, aus Russland nehmen wir die Waren ab, ja.
Ja.
Ja, natürlich, weil irgendwie Handelsbeziehungen, es ist halt alles global.
Ja.
Und sagen wir mal.
Es gibt doch Verträge, also man kann so nicht einfach Verträge dauern.
Sie haben ja auch jetzt Merkel im Nachhinein kritisiert, weil Merkel diejenige ist, die uns in die Abhängigkeit von Russland getrieben hat mit dem ganzen Öl und Pipapo. Also waren wir vorher schon eigentlich abhängig, bin ich der Meinung. Ja, und man muss ja auch so sehen, dass wir nach der Wiedervereinigung, so wie wir vorhin gesagt haben, wir hatten ja eigentlich nicht so ein richtiges Feindbild. Und man wollte sich natürlich auch den Russen gewisserweise annähern, dass man ein freundschaftliches Verhältnis hat.
Wenn man
Frieden will, dann muss man ein freundschaftliches Verhältnis pflegen.
Genau.
Und dann bringt man ein paar Gastgeschenke mit und kriegt was wieder. Und dann hat man Handelsbeziehungen.
Man hat sich sicher auf genau, ob diese Handelsbeziehung zu sagen, okay, hör mal zu, wir haben hier eine wirtschaftliche Vereinbarung miteinander, wir sind keine Feinde. So, und dementsprechend, aber natürlich hatte die Ukraine nicht unbedingt diese Handelsbeziehung und auch nicht diese wirtschaftliche Macht und lag auch kurioserweise im Einflussgebiet zur Verwirklichung von vom Reaufbau der Sowjetunion. Da liegen die gerade im Weg und deshalb sollen sie jetzt mitgenommen werden. Und finde ich schwierig.
Ja. Naja, vor allen Dingen, weißt du, mit den Ölimporten, klar, 55% beziehen wir von da. Wo kommen nochmal die anderen? War das Norwegen? Oder zweiter und dritter Stelle oder so. Aber die haben ja dann nur noch so, weiß ich, 13% oder sonst was. Wenn man jetzt sagen würde, okay, die 55%, wir kappen da jetzt, wir beziehen jetzt kein Erdgas mehr aus Russland. Und bestellen jetzt alles komplett aus Norwegen oder welche Region da auch immer scheint ja nicht so einfach zu klappen. Ne? Also
ich glaube, das einzige Alternativgas, was wir noch könnten, wäre LNG, also diese Liquid-Gas.
Ja, dafür haben wir keine Terminals.
Dafür sind die Terminals nicht ausgebaut worden, weil man sich ja auf das russische Gas verlassen hat. Mhm. Auch wieder so eine Fehlplanung genau genommen, weil je nachdem, man hätte das russische Gas ja auch mit LNG in Verhältnis setzen können und sozusagen in Konkurrenz bringen können und hätte somit auch nochmal
ein Druckmittel
gehabt. Da ist aber, glaube ich, das LNG, die Terminals sind gar nicht das große Problem. Ich glaube, Spanien bildet da so einen Lieferungsflaschenhals und das ist eigentlich eher das Problem. Mhm. Aber wir könnten mit diesem Liquid-Gas könnten wir überbrücken. Und das Zweite wäre, und da wäre ja ein großes Hallo vor ein paar Monaten noch gewesen, ich bin erstaunt, dass Frau Baerbock da jetzt so eine große Freundschaftsattitüde zu den USA hat. Ich frage mich, wann der erste Vorschlag von den Grünen kommt, dass wir Fracking-Gas kaufen.
Ja, das wäre jetzt interessant, ja.
Da kann
oder
ich die,
oder
da,
selbst produzieren.
Ja. So, da kann
doch
nicht
bei uns deren, auch, sozusagen.
Das kann doch nicht deren Ernst sein. Also ich meine, wir haben vor kurzem noch, wäre das Teufelsding gewesen. Und jetzt kommen die plötzlich und also ich meine, die Alternativen sind ja begrenzt. Darüber brauchen wir uns nicht unterhalten. Mhm. Und sie können gebetsmühlenartig runterbeten, dass also auch Herr Lindner ist ja jetzt auf der Schiene, erneuerbare Energien sind Freiheitsenergien. Bin ich durchaus dabei, völlig in Ordnung. Der Punkt ist aber, ich habe letztens gelesen, dass ich so eine der Grünen und der Befürworter dieser erneuerbaren Energien, die stellen sich gerne dahinter und sagen, naja, 50% der im Land hergestellten Energien sind ja schon erneuerbare Energien in Deutschland. Mhm. Diese Energien, die wir herstellen, bilden ungefähr zwischen 6 und 8% unseres Energiebedarfs. Den Rest kaufen wir dazu. Das heißt also 50%, wir reden von 3% des Energiebedarfs. So, und selbst wenn wir auf 100% in dem Land kommen, reden wir von 6% unseres Energiebedarfs. Dann haben wir immer noch 94%, die wir aus irgendwelchen Quellen herausbringen müssen. Natürlich aus Atomkraftwerken in Frankreich oder in Polen. Und da
vielleicht rechnen die irgendwie anders. Vielleicht ist da irgendjemand mit Dyskalkulie am Werk und der rechnet das irgendwie anders.
Ja. Ich bin jedes Mal verzweifelt und es macht mich jedes Mal sauer. Mhm. Und natürlich können wir im Bereich der erneuerbaren Energien große Schritte noch machen, aber anscheinend ist die Forschung noch nicht so weit. Und man muss auch mal einfach sehen, ich sage mal so, wir nehmen jetzt mal ein ganz anderes Beispiel, wie lange etwas dauern kann. Mhm. Ne? Wir sind jetzt fast im 50. Jahr von der Entdeckung von HIV und irgendwo im Jahr 40 haben wir die ersten wirksamen Medikamente. Mhm. So lange kann so etwas dauern. Und warum, mit welcher Überheblichkeit denken wir könnten jetzt Probleme
bis zum Jahresende schaffen?
Oder
lösen.
Ja, oder auch diese ganzen Versprechen, klimaneutral bis dann und dann und so weiter. Mhm. Ja, das ist ja alles eine tolle Idee, aber das muss auch gehen. Und genauso ist es bei uns, wir kommen jetzt gerade vom Thema, merke ich gerade kurz. Also jedenfalls diese Gas- und Erdölgeschichten, wir sind die Kriegskassenfüller.
Ja.
Ist eine schwierige Situation, aber es gibt auch Verträge.
Ja.
Wir können jetzt nicht einfach alles nicht machen. Und die Leute meckern auch jetzt schon. Geh doch mal an die Tankstelle. Wollen wir wirklich jetzt das Erdöl kappen? Und wollen die Leuten sagen, du zahlst 3 Euro pro Liter? Wollen die das wirklich?
Ja.
Spätestens da ist doch Schluss. Da ist doch jetzt schon Schluss an der Stelle.
Also es ist halt so, wir waren halt in den letzten Jahren überhaupt nicht darauf eingestellt, dass wir irgendwie in einen Krieg so mit reingezogen werden könnten oder irgendwie direkt davon betroffen sein könnten. Ja. Wir haben, ich meine, jetzt überlegen sie nochmal alles hier. Wir sind jetzt halt davon betroffen, dass wir irgendwelche Lieferengpässe haben. Da merken wir es schon mal. Also früher, vor der Wende, ich kann mich auch daran erinnern, so bei uns, bei mir um die Ecke, da gab es eine riesengroße alte Melzerei, die gibt es jetzt immer noch, die wurde jetzt wieder modernisiert und jetzt ist da ein Fitnessstudio und sonst was alles drin. Mhm. Das war früher Getreidesilo, das war, da waren Schuhe und
kannst du dich noch an Senatsreserven
erinnern? Genau, das waren diese Senatsreserven, die da. Mhm. Das heißt, wenn da irgendwo was knapp gewesen wäre, dann wäre da erstmal Konservenfleisch da gewesen ohne Ende. Also
vegan?
Halal, keine Ahnung.
Weißt du? Ja, aber überleg mal, wie eng das wird. Genau, also
aber es wurden Vorsichtsmaßnahmen betrieben. Es gab ein Warnsystem mit Sirenen. Wurde alles abgeschafft, weil ist nicht nötig. Versuchen wir jetzt über Handys zu machen. Vor 2 Jahren hatten wir so eine Notfallübung ja mal hier in ganz Deutschland. Hat ja nichts geklappt.
Natürlich nicht. Und das Ding ist auch, also natürlich ist eine Sirene, wenn sie dann funktioniert und ein flächendeckendes System ist, ein Warnsignal, zumal wenn man sparsam einsetzt und man weiß, worauf man zu reagieren hat, wenn gewisse Signale kommen.
Ja.
Brandenburg hat sie noch. Wer Brandenburg kennt, weiß, die haben es auch nötig. Und,
ja, aber auch nicht flächendeckend.
Nein, auch nicht, so, aber die haben noch das meiste an Abdeckung.
Auch so daraus, punktuell.
Ja. Ja, die haben aber auch noch die Sirenen einfach nur, die können sie benutzen, weil die Freiwilligen Feuerwehren und sogar sowas noch verfügen. Mhm. Was wir in Berlin wieder ein System, was wir gar nicht kennen, Freiwillige Feuerwehr oder wenig haben. Ja. Aber egal wie.
So Freiwillige Feuerwehren haben wir auch, aber die werden anders informiert. Genau. Aber Problem ist auch, was ich gelesen habe, diese Sirenen oder die Sirenentöne, wo ich eigentlich dachte, okay, wo ich letztens mal nachgeguckt hatte, weil bei uns um die Ecke, da hatte ich dann auch so ein Signal gehört. Da denkt man natürlich gleich hier an Ukraine und Fliegeralarm oder so. Mhm. Aber nee, bei uns ist ja auch ein Industriegebiet und da gibt es halt auch immer wieder mal so einen Test von so einer Sirenenanlage.
Genau, falls Austritte von irgendwelchen Sachen gibt.
Und genau. So. Ne? Und da wollte ich mal gucken nochmal, was welches Signal irgendwie bedeutet. Welche Sinuskurve oder sonst wie. Da habe ich dann halt auch nachgelesen. Die sind halt von Ortschaft zu Ortschaft eventuell sogar unterschiedlich. In der einen Ortschaft bedeutet es Achtung, Alarm und bei der anderen Ortschaft kann es bedeuten Ende vom Alarm. Also nicht mal das ist mehr einheitlich. Also genau. Und es gibt ganz wenig Gebiete, wo es diese Dinger gibt, geschweige denn was ich letztens in der Zeitung gelesen hatte, da waren dann Ukrainer, die hier angekommen sind, weil die sich halt auch Angst machen. Was ist, wenn Russland weiter marschiert über Polen hierher? Haben ein paar gefragt, wo sind denn hier Luftschutzunterkünfte?
So, das haben wir seit. Wir haben, jetzt muss und wir kommen jetzt auf ein Thema, wo ich fast gerne eine eigene Sendung drüber machen würde. Eine Frage, die mich lange in der Vorbereitung hier beschäftigt hat, ist, waren wir zu naiv? Also wir haben verteidigungsmäßig und sehr naiv verhalten die letzten Jahre, weil wir in so einem einlullernden Frieden gelebt haben, wo uns jetzt vielleicht klar wird, das war vielleicht gar kein Frieden, vielleicht hat eine Seite nur extrem stillgehalten. Mhm. Und wir wollen uns gar nicht mal darüber unterhalten, dass wenn Russland es schaffen könnte, das werden die aus wirtschaftlichen Belangen nicht wollen, aber man male sich aus, Russland könnte China überreden zu einer Kooperation.
Mhm.
Eine Russland-China-Kooperation auf militärischem Gebiet, da wären wir aber weit weg und da würde es auch für die NATO nicht eng werden, möchte ich nicht sagen, aber zu einer prekären Lage werden. Und ich glaube, dann würden schon Signale an uns herangetreten werden und sagen, ihr liegt in einem Gebiet, bereitet euch mal vor.
Naja, sagen wir mal so, da kommt es dann nur noch auf die, so wie du sagst, China, Russland, Amerika dann an und die ganzen kleinen Länder, die dazwischen liegen. Also sagen wir sowas wie Japan auf der Seite und hier so einige europäische Länder.
In so einem Konflikt wäre Europa eine Reibefläche. Da wären wir die Brandzone. Und also egal wie. Aber das sind so Sachen, die ich mir immer überlege. Wie findest du, ich gebe dir mal drei Namen und sag mir einfach mal, wie du jetzt die Person in der Krise jetzt gerade bewertest, und die drei Namen sind natürlich mein Freund Olaf, also Scholz, Olaf Scholz, unser Bundeskanzler, natürlich unser
Außenminister. Er strahlt viel Ruhe aus.
Ja, er wirkt doch nicht so angriffslustig, aber dann auch meine...
Nein, aber man muss zugutehalten, er fordert jedes Mal, dass der Krieg aufhören soll.
Ja,
entschieden. Ganz entschieden.
Mit Nachdruck.
Und
er verurteilt das aufs Schärfste.
Genau, ja.
Also. Schlimm, dass wir dieses Politikersprech schon so abspulen können.
Ja.
Dann natürlich Annalena Baerbock und Christian Lindner. Also Scholz, Baerbock, Lindner. Mach mal ganz kurz, was du jetzt so über die Arbeit der letzten Wochen, über die drei denkst. Ob positiv, negativ, ist mir jetzt erstmal, sag mal einfach.
Also, eigentlich finde ich, sind dafür, dass wir so einen Konflikt haben, sind alle drei sehr wenig aufgetaucht. Also es wird viel über den Konflikt, also ich sehe den Zelensky öfter im Fernsehen als die drei genannten, habe ich das Gefühl. Ich höre mehr Pressekonferenzen von ihm aus dem Luftschutzbunker oder wo auch immer als von den dreien. Ja, also es ist mir eigentlich zu wenig.
Meine Position dazu ist, also Scholz, brauchen wir, da bin ich nicht so, da bin ich relativ offen, das Buch, dass ich von den dreien fast noch Annalena Baerbock quasi loben muss, tut mir schon weh, weil sie in der Position doch noch mit die beste Figur macht.
Ja, geht so, ja.
Ja, aber im Vergleich, dem, ja, macht sie das relativ gut da vor Ort.
Sagen wir mal so, sie macht keinen Fehler irgendwie momentan. Aber ob sie was richtig gut macht, kann ich momentan auch nicht.
Naja, die Standpunkte sind schon okay. Es ist mir ein bisschen, da ist mir, wie gesagt, Scholz hält sich mir zu sehr zurück. Lindner scheint sich nur an Tankstellenpreisen zu orientieren. Mhm. Jetzt muss man auch dazu sagen, Krieg ist nicht seine Sache als Wirtschaftsminister, als Finanzminister. Das muss man auch mal dazu sagen. Mhm. Dass da jetzt aus irgendeiner Richtung 100 Milliarden an die Bundeswehr gespült werden, ist natürlich sein Metier.
Ja, ja.
Der Punkt ist aber, was mich...
Aber letztendlich ist das wie eine Anweisung hier, überweis mal.
Genau. Ja. Und eins muss ich mal sagen, die 100 Milliarden bezahlen wir doch. Also das ist ja, ja am Ende, ob wir Benzinpreise stützen, ob wir Heizkostenerleichterungen geben, ob wir das und das, das zahlen wir am Ende alle.
Durch die höheren Benzinkosten spült ja durch die Mehrwertsteuer auch mehr wieder rein.
Ja. Auf der anderen Seite finde ich, da wären jetzt, wir haben uns in der Pandemie 2 Jahre darüber unterhalten, und die Politiker haben es für den Wahlkampf genutzt, dass Pflegekräfte vielleicht mal 1 Euro mehr kriegen sollten. Mhm. Darüber haben die sich so lange unterhalten, bis ein gewisser Teil der Pflegekräfte aufgegeben hat und neue Jobs gesucht hat. Mhm. Wir haben einen Rückgang der Pflegekräfte, weil die das nicht mehr wollen. Und das gucken
noch
wir uns.
Fing jetzt eine Impfpflicht noch dazu, ne?
Ja, gut, aber eine Impfpflicht für Pflegekräfte, also wer damit nicht gerechnet hat, auch naiv, wenn ich in einem Bereich bin. Also mal angenommen, ich würde in einem Tropeninstitut arbeiten und da wäre Ebola und es gäbe eine Impfung dagegen, wo ich die haben wollen. Ja. Also ich bin nicht ganz so, ob das, egal. Jedenfalls haben wir so lange über die Pflegekräfte diskutiert, bis sie aufgegeben haben. Mhm. Und da merkt man mal, was ein Krieg alles auslösen kann. Aber für die Bundeswehr sind jetzt 100 Milliarden da. Mhm. Aber für die Pflegekräfte, die man durch den ganzen Wahlkampf gezogen hat, war das Geld nicht da. Mhm. Ja. Hätte der Staat auch eine Prämie ausgeben können, wären keine 100 Milliarden geworden, kann ich dir jetzt schon sagen. Mhm.
Ne? Ja. Nee, also von den dreien, dafür, dass das so ein großes Konfliktpotenzial ist, höre ich zu wenig. Oder andersrum kann man sich auch überlegen, haben sie halt überhaupt irgendwas, was sie an Macht haben? Ja. Aber genauso hätten sie es halt auch der anderen Regierung davor vorgehalten. Sie tun ja nichts. Ja.
Weitere Frage auf meiner Liste ist, und damit kommen wir irgendwie in die letzten 2 Punkte. Sind Waffenlieferungen ein Mittel vom deutschen Boden aus? Wie steht das im Verhältnis zu Friedensbewegungen, die wir die letzten Jahrzehnte unterstützt haben? Also sollten wir als deutscher Staat Waffen liefern? Klare Frage.
Tja, wär schön, wenn keiner Waffen liefern würde. Keiner an keinen und niemand Waffen herstellen würde. Hm. Und wirklich Frieden auf Erden wäre, ne? Aber.
Klingt nach einem sehr romantischen Gedanken, wenn man drüber nachdenkt. Ne?
Ja.
Weil letztendlich die Gespräche, die jetzt stattfinden, finden nicht statt, weil man sich so nett unterhalten hat, sondern weil sich die Ukrainer wehren. Mhm. Weil er merkt, er kann mit seinen 120.000 Soldaten gar nicht so einen schnellen Durchmarsch machen, wie er dachte. Mhm. Weil die sich mit Händen und Füßen wehren. Und jetzt entscheiden nämlich Waffen, ob gesprochen wird oder nicht.
Ja, naja, also insofern, es ist natürlich auch ein bisschen komisch zu hinterfragen, wenn man sagt, naja, aufgrund unserer Vergangenheit, bliblablub, immer wie man alles uns dann einredet, sollten wir uns nicht an einem Krieg beteiligen, aber halt irgendwo Waffen hinzuliefern und zu sagen, hey, wir haben ja nicht geschossen denn, ne? Ist auch irgendwie seltsam, ne?
Wäre doch eine sehr amerikanische Ansicht. Die Waffe ist nicht schlecht, nur der Nutzer.
Also, stimmt ja auch.
Das Gerät an sich. Aber egal wie. Also ich bin auch ein bisschen ambivalent. Ich bin in der Befeuerung dieses Konflikts nicht unbedingt für Waffenlieferungen. Mhm. Ich hätte eine Idee, die ist aber hier nicht für den Podcast gedacht. Also der Punkt ist, dass ich da finde, dass das kein Mittel ist. Ich bin erstaunt, dass das ausgerechnet grüne Parteimitglieder da so ganz freigebig plötzlich drüber werden. Und mit quasi Macht ihm platt Attitüde oder Waffen liefern wollen, bin ich ein bisschen erstaunt.
Aber denk doch mal nur mal an Afghanistan, was wir da hingeliefert haben. Und wer hat sie jetzt?
was jeder dahin geliefert hat. Ja. Aber also wir als deutscher Staat, wir brauchen uns in Sachen Waffenlieferung wirklich nicht so moralisch hervortun. Mhm. Wir haben auch jahrelang Israel und Palästina mit Waffen beliefert.
Ja. Nee, also ich meine nur, und wenn dann sich eine Veränderung da hervortritt, dann sind halt die Waffen nicht mehr bei dem, wo sie eigentlich sein sollten, sondern beim Gegner.
Natürlich. Ja. Die Gefahr besteht immer. Vorletzte Frage der heutigen Sendung. Wenn die Sanktionen, die immer so angekündigt werden, diese harten Sanktionen, die Putin ja schwerst treffen sollen, wenn die sinnlos verpuffen, was kommt?
Du meinst, wenn er nicht auf seine Yacht kann mehr.
Genau. Wenn er die 1000 Zimmer nicht morgen renovieren kann. Nein, aber jetzt ernsthaft gefragt, wenn diese ganzen Sanktionen sinnlos verpuffen, mit welchen Mitteln will man dann noch arbeiten?
Schwierig, also, weil ich meine, was man ja bei uns aus unserer Geschichte auch gemerkt hat, dass die DDR ja dann auch irgendwie zusammengebrochen ist, weil dann halt doch mehr Menschen mitbekommen haben, dass es so eine und solche in der Republik gibt und manche können sich was leisten und manche nicht. Oder und dass dann von unten halt die Revolution dann halt kommt. Also wenn in Russland, klar, ob es jetzt nur ein großer Schnitt für die Menschen ist, dass jetzt McDonald's da keine Burger mehr verkauft oder so. Aber
Burger King muss wohl bleiben, hat irgendwer beschlossen.
Ja, dann haben sie wahrscheinlich, führen sie das einfach nur unter dem Namen weiter. Hm. Ich meine, es gibt ja viele Ketten, die jetzt da gesagt haben, dass sie jetzt da komplett rausgehen und also große Firmen und
was erstaunlich ist, weil es ja auch ein Umsatzträger ist, ne? Also es ist schon erstaunlich, dass das wieder dafür sorgt, dass man sagt, okay, dann koppeln wir diesen Teil des Umsatzes ab. Da geht es natürlich auch, wollen wir ehrlich sein, da geht es um Ansehen auf dieses Unternehmen.
Image-Probleme sonst.
Es gibt Image-Probleme und dann würden Leute da stehen und sagen, ach guck mal, gegen Russland sein, aber den Umsatz da aber doch abmelken. Mhm. So sehen das ja Leute heute, aber dass da auch Leute arbeiten und das hat ja auch eine Kette.
Ja, und eben.
Ist auch nicht immer so ohne.
Und da könnte es natürlich dann schon irgendwann, also es wird halt da auch immer schwieriger, die Leute mit den entsprechenden Falschinformationen auf seiner Seite zu behalten. Weißt du, was ich meine? Also wenn von russischer Seite die Falschinformationen kommen, um die Leute hinter sich zu lassen, hinter Putin. Wenn dann doch immer mehr ans Tageslicht kommt, wo die Leute sich Gedanken machen, ja, warum hat denn hier die Firma XY jetzt hier überall im ganzen Land geschlossen und warum kriegen wir dann das nicht mehr? Und ich bin aber gerne zu Starbucks gegangen oder den Lebensstil, den sie sich ja auch aufgebaut haben, wo sie jetzt dann vielleicht auch merken, irgendwo hakt es jetzt so ein bisschen. Hm. Also das ist dann vielleicht doch irgendwann Unmut. Also sie sagen natürlich auch mal, na klar, die Leute, Putin kann nicht alle denn einsperren, wenn irgendwelche Sachen da demonstrieren.
Hat schon gute Ressourcen, was genau, das betrifft.
Aber es hat ja bisher anscheinend genug Platz gegeben. So, also, und ich denke mal auch nicht, dass da irgendwelche humanitären Verbände ein Auge drauf haben, wie die Haftbedingungen sind, dass die auch wirklich.
Ich glaube, da wird er sehr kreativ. Letzte Frage des Tages vor der Verabschiedung. Haben wir Angst? Also hast du persönlich Angst? Ich kenne Leute, die Angst haben, aber du persönlich jetzt?
Ja, also es gibt schon Tage, wo ich mir auch Gedanken gemacht hatte. So an manchen Tagen habe ich es jetzt auch ein bisschen vergessen oder verdrängt. Aber es gab so auch einfach so ein paar Tage, wo ich mir gedacht habe, Mensch, also wenn so ein Mann so ein bisschen an seinen Knöpfen da rumspielt und mal den Falschen irgendwie drückt, ist halt die Frage, ne? Mit Atomwaffen und was ich jetzt alles, ist die Frage, ob das alles immer richtig ist, aber ich habe gelesen, dass sie jetzt zum ersten Mal eine Hyperschallrakete eingesetzt haben, um in der Ukraine Sachen zu bombardieren, die also auch unter dem Radar jeglicher Abwehrsysteme dann halt fliegen kann. Und
ja, ein Krieg ist leider immer eine Testfläche für so eine Sachen. Ja. Da wird gerne mal was ausprobiert.
Schmutzige Bomben oder sonst was. Also und wenn diese Berichterstattung, die wir hier haben, halbwegs wahr ist, wurde ja auch keine Rücksicht auf Zivilisten oder sonst wie bisher anscheinend genommen. Hm. Wenn da so eine Geburtenstation bombardiert wird oder wie auch immer.
Ja, und ich finde, und ich stelle mir ja dieselbe Frage mit der Angst. Ja, muss ich sagen, ja, das ist hochgradig besorgniserregend, auch wenn das jetzt auch noch ein bisschen nach Politiker klingt, wenn ich das so sage, aber es ist wirklich so. Mich wundert, vielleicht ist das auch eine Beantwortung auf die Frage, was kommt, na, wenn die Sanktionen verpuffen, und ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt und ich habe es mehrfach schon in Gesprächen mit Leuten gesagt, und ich danke einer anderen Sendung, nämlich Serdar Somuncu und Florian Schröder, die das auch parallel, wir hatten da einen Parallelgedanken, warum ist aus Richtung des Vatikan nicht zu hören? Mhm. Warum hat der Papst sich nicht schon lange eingemischt? Warum hat er nicht orthodoxe Kirchenträger kontaktiert? Warum sind die nicht auf der moralisch-kirchlichen
Ebene? Die Klitschkos haben ja die Kirchenoberhäupter eingeladen nach Kiew, ne?
Ja, weiß ich nicht, aber da ist mir viel zu viel Ruhe, weil letztendlich ist das doch ein Urbelang des Glaubens, auch wenn ich gar kein gläubiger Mensch bin und Atheist bin, aber es, aus meiner Sicht daraus, aus moralischer Sicht daraus, müsste das doch ein Ansatzpunkt zu sein. Also ein Papst müsste doch mit Absicht fragen dürfen, was tut ihr da? Mhm. Was tust du da? Warum muss ich mir Bilder ansehen, wo Krankenhäuser bombardiert sind? Warum? Und natürlich könnte Putin sagen, hättest du dir auch ansehen können, als die NATO im Kosovo war. Natürlich. Und da hätte ich auch, kann man auch sagen, hätte ich genauso verurteilt. Ja, es geht nicht darum, wer. Ja. Es geht um das, was da passiert. Und da macht es mir Angst, dass da von der Seite so eine Ruhe ist, die so gar nicht eingreift, mich irritiert. Die Frage, warum man mit Putin, wenn man mit ihm überhaupt noch reden kann, oder wenn, dann sind das vielleicht Macron oder Erdogan oder so.
Aber da ist auch nichts mehr rausgekommen.
Nee, aber es sind vielleicht noch Leute, die zugänglicher zu ihm sind, aber man muss ihm auch die Frage stellen, Junge, wo willst du hin?
Aber guck mal, wie viele Tage ist es jetzt her, wo Gerhard Schröder da heimlich angereist ist, wo die Bundesregierung nichts wusste, und ist da irgendwas jetzt nach draußen gedrungen, dass...
Nein, ich glaube
also nicht. Ich habe auch kein Bild gesehen.
Bei aller Freundlichkeit und allem Ansatz zu Gerhard
Schröder. Oder hat Gerhard Schröder das Wort Krieg benutzt, ist jetzt auch da in Gefangenschaft? Keine Ahnung.
Der hat gar nicht so einen Einfluss, wie alle denken. Und wenn sie denken, wenn die sich ausmalen, der wäre da mit irgendwem, also er wäre mit Putin befreundet. Also die sitzen jetzt nicht beim Frühstück zusammen, ja? Mhm. Oder die nicht zusammen zum selben Friseur. Oder die sind doch nicht, also vielleicht haben die denselben Cortison-Dealer. Also wenn man Putin jetzt ansieht, dann macht man sich ein bisschen Gedanken. Mhm. Er sieht jetzt nicht sehr gesund aus und so. Also man macht sich da Gedanken. Und da habe ich noch mehr Angst, dass wenn jemand an so einer Machtposition sitzt und auch noch andere Einschränkungen hat, mache ich mir da
echt Gedanken. Ja, das, was ich meinte mit dem, dass halt langsam Midlife-Crisis oder so, er hat ein gewisses Alter, jetzt ist er noch so halbwegs fit.
Ich glaube, über Midlife-Crisis da hinaus, aber er ist in so einem Machthaberprinzip, und wie du sagst, vielleicht ist dein Ansatz gar nicht der verkehrte, der Ansatz, den du gesagt hast, wenn er sich in die Geschichtsbücher schreiben will.
Das ist halt das Gefährliche. Ne? Weil wenn ihm dann alles andere egal ist, also entweder klappt oder klappt nicht, dann da gibt es kein Unentschieden.
So. Tja, also zusammengefasst, wir haben beide unsere Gedanken und unsere Sorgen, was normal ist, wir haben auch Kinder, also von daher macht man sich die Gedanken, man fragt sich, was so kommt. Ich weiß nicht, wären wir noch im wehrfähigen Alter, höchstens noch für den Volkssturm waren mit fast 50.
Naja, in der Ukraine sind alle unter 60.
Ja, also alle Männer unter 60. Auch schon beängstigend, wenn ich dieses Land nochmal verteidigen müsste.
Aber nochmal eine andere Frage noch ganz kurz. Also es ist für jeden selbstverständlich, dass aus der Ukraine die Frauen und Kinder flüchten und die Männer im wehrfähigen Alter vor Ort bleiben müssen. Da habe ich jetzt aber noch keine Gleichberechtigungskritikerin gehört, die darüber gemeckert hätte, warum denn Frauen nicht auch da bleiben müssten.
Oder Männer nicht auch flüchten dürften.
Genau.
Also jetzt
muss man trauriger Vergleich. Ich weiß, es ist ein bisschen ketzerisch jetzt hier so, aber da beschwert sich dann wieder keiner drüber.
Nein, das ist auch ein anderes Thema, und du merkst auch, jetzt ist plötzlich auch Klima kein Thema mehr, und jetzt fallen viele Sachen plötzlich raus. Kommen wir zum Schlusswort. Ich würde gern, also du hast jetzt so quasi dein persönliches Schlusswort und danach kommt meins. Ich habe ehrlich gesagt noch keinen Titel für die Sendung. Wenn dir einer einfällt, ich bin für einen Vorschlag offen. mach einfach mal dein Schlusswort. Wünsche, ja. Ängste, Nöte.
Wir verurteilen den Krieg.
Das sollte auf jeder.
Aufs Schärfste.
Aufs Schärfste. Wirklich, ja. Ich gebe dir recht. Die tue ich auch.
Ja, ja, ja.
War es noch nicht fertig.
Ja, ja. Nee, es ist, also das ist ja halt dieses Politiker-Jargon. Ne? Also letztendlich haben wir ja auch keine Macht, irgendwie was da zu erreichen. Und ob wir jetzt nur beide hier quatschen oder nicht, das interessiert Putin da nicht. Und
Gehe ich schwer von aus. Ich werde Vladi nachher mal anrufen und werde ihm natürlich die Folge schicken.
Ja, der wird dich auch blocken.
Ich glaube auch. Aber mein persönliches Schlusswort ist ja, ich nehme es auch, was du sagst. Krieg ist scheiße. Und Krieg hat auch noch nie in eine zielführende Richtung irgendwen gebracht. Auch die Sowjetunion oder jetzt Russland, sollte man darüber nachdenken, dass sie sich 9 Jahre in Afghanistan verdingt hat ohne Ergebnis. So wie zuvor die US-Amerikaner in Vietnam ohne Ergebnis. Also man kann auch Kriege ohne Ergebnis führen, das sollten die sich mal vor Augen halten. Und dann sollten ja mal klar
sein. Wie viel man dann dafür aber trotzdem geopfert hat oder reingepumpt hat. Und
wenn man auf einem Land sitzt, was ein Bruttoinlandsprodukt hat wie Portugal oder Italien, dann sollten die Ausgaben nicht in Richtung Krieg oder Waffen gehen. Das ist dann die falsche Richtung auf jeden Fall. Folgennamen ist mir noch nicht eingefallen. Kriege scheiße, finde ich blöd, aber wir werden noch einen Folgennamen. Mir ist echt noch keiner komisch. Passiert mir sonst, habe ich den eigentlich schon in der Planung drin.
Ja,
das war es mit der Ukraine-Sendung. Wir hoffen.
Oder Ukraine.
Oder Ukraine, je nachdem, wer es.
Genau, Ukraine oder Ukraine.
Genau.
Als Titel.
Super. Ukraine oder Ukraine, wie schreibe ich das denn? Aber ist egal. Das war jedenfalls die Ukraine-Sendung. Ich kann jetzt nicht sagen, ich hatte sehr viel Spaß dabei. Die Sendung war interessant. Wir werden uns demnächst wieder hören mit einem wieder politischen Thema, vielleicht sogar nochmal mit dem Ukraine-Thema. Ich glaube, das wird.
Oder Ukraine.
Oder Ukraine, das Thema. Wir können uns vielleicht mal damit befassen, in einer kürzeren Sendung, wann für die Leute Schluss ist mit allem Opportunismus, vielleicht ab welchem Benzinpreis oder was auch immer. Jedenfalls. Ich würde sagen, das war's mit dieser Sendung. Ich danke dir.
Ich danke auch.
Eine hervorragende Sendung und ja, diese Sendung endet jetzt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bleibt gesund.